Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Ja, die zweite Folge mit Ulrich Grote und Hilde Grote. Da haben wir noch eine Menge zu erzählen, und zwar die Jahre ab 20.
Oder es wurde ja so beschrieben, die neue Freiheit kam dann.
Ja, Freiheit und Abenteuer. Ich konnte zum Beispiel zum ersten Mal selbst und alleine in Urlaub fahren. Das heißt, ich muss nochmal in die Zeit vorher zurückgehen. Familienurlaube waren einerseits aus finanziellen Gründen kaum möglich. Es war nur ein Verdiener da. Mein Vater war Angestellter und drei Kinder und so weiter. Da blieb nicht viel übrig zur damaligen Zeit. Mhm. Unser erster Familienausflug war 1974, nachdem ich 1973 die Selbstbehandlung gelernt hatte. Da sind wir mit der gesamten Familie nach Kärnten gefahren. Mhm. So, und dann ging es ab zum Studium. Nein, ich muss noch eins dazwischen schieben. Ich war 1975 als Delegierter quasi der Deutschen Hämophiliengesellschaft bei einem internationalen Behindertentreffen in Teheran.
Teheran?
In Teheran.
Okay.
Damals noch unter Schahs Regierung. Ich habe Faradiba welche Ehre in die Hand gegeben. So, und das war mein erster Urlaub in dem Sinne. Und dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren und habe nebenher jede Menge Nachtwachen, Sitzwachen gemacht in Krankenhäusern, in der Uniklinik und so weiter. Man kennt das ja.
Klar.
So, und habe mir dann meinen ersten Spanienurlaub selbst verdient. Mhm. Es hatte natürlich auch Vorteile. Wir waren von der Zeit oder früher an schon offiziell schwerbehindert und kamen dann in den Genuss sozialer Vorteile. Eins davon war, dass uns ein Auto finanziert wurde, sowohl mein Bruder als auch mir. So, mit diesem Auto konnte ich dann 1977 mit einem Freund runter bis nach Südspanien, bis nach Andalusien fahren. Das war so wirklich der Beginn des selbstbestimmten freien Lebens.
Und in der Tasche die Gerinnungsfaktoren.
Richtig, ich habe dafür extra auch von dem selbstverdienten Geld einen Autokühlschrank angeschafft. Mhm. Ja, ich habe den Autokühlschrank mitgenommen, der stand dann auch im Zelt. Tagsüber während der Fahrten wurde der aufgeladen. Und das war natürlich von der Logistik her auch noch eine ganz andere Nummer als heutzutage, wenn man bedenkt, dass die Konzentrate wesentlich mehr Volumen gebraucht haben. Also als Vergleich, damals hatten wir für 1000 Milliliter, für 1000 Einheiten Faktor 8, 10 Milliliter Spritzen, und heute spritze ich mit 3 Milliliter 4000 Einheiten. Das ist schon was anderes. Und zudem, meine Mutter macht jetzt gerade, man kann es im Podcast leider nicht sehen, so eine typische Handbewegung. Erzähl das mal bitte, Mutter.
Ja, dann war ja diese Medizin, das war ja zwei Fläschchen, in einer war Wasser, in der anderen war die Medizin. Das musste man erst rüber, mit der Nadel drüber machen, und dann musste man das schütteln, dass das warm wurde.
Und das dauerte lange.
Das dauerte lange, dass sich
dieses Pulver weiß, aufgelöst
dass hat. Sich, dass das Pulver sich aufgelöst hat. Da musste man es immer schütteln, eine ganze Weile.
Was bedeutete das denn für Sie, diese Freiheit? Ich meine, aus der Sicht verstehe ich, dass der Ulrich konnte reisen, aber was war das denn für Sie?
Nein, für uns haben wir immer gedacht, hoffentlich passiert nichts. Diese... Was auf der Schulter ist, das können Sie nicht wegwerfen. Sie sind mit den Gedanken dort. Diese Gedanken, diese Sorgen, das ist immer geblieben. Das bleibt auch heute noch. Wenn er neulich war, es ihm auch gar nicht gut. Und dann denkt man, dann habe ich zu unserer Beate, zu der Tochter gesagt, weißt du was, ich bin ja nun auch schon so alt. Hab auch so manches hinter mir, aber dann geht es mir noch gut. Dann geht es mir doch noch gut. Ich hatte immer wieder was und immer, dann geht es mir gut. In der Weise.
Aber ein bisschen Freiheit haben Sie verspürt, als die Gerinnungsfaktoren
können. Ne?
Ein bisschen muss man ja der Heimselbstbehandlung doch wirklich mal einen großen Dank hier an der Stelle vielleicht auch dem Dr. Brackmann, glaube ich, entgegenbringen.
Das möchte ich auch ganz, ganz, ganz groß sagen. Der Dr. Brackmann, das war ein Mensch, also, da hatte man so ein Zutrauen. Und der wusste auch, wie man selber als Mutter, ich weiß, er sagt, wir mussten in die Orthopädie, Ulrich ging es nicht gut. Und da ist er mit uns selbst dahin gegangen. Und dann hat er gesagt, ich wäre genauso traurig, wenn es mein Sohn wäre, wie Sie jetzt sind.
Doch. Das war eine Geschichte, ich glaube, war das rund um die Malediven?
In der Zeit nachher, ja.
Genau. Ich habe einen Urlaub auf den Malediven gemacht. Das
sehr
war
schön,
schon,
oder? Möchte ich auch gerne hin.
Ich bin Künstler und Malediven. Das schneidet so raus, nein. Also ich habe einen Taucherurlaub auch auf den Malediven gemacht.
Sehr schön.
Und das ist wunderbar. Tauchen ist eine tolle Sportart, auch gerade für ältere Hämophile, weil man ist ja wirklich schwerelos, mehr oder weniger. Wunderbar. Und da hat mich dann aber, 1995, ein Insekt gestochen am hinteren Oberschenkel. Es hat einen schweren Abszess gegeben. Ich hatte dann im Flieger zurück einen septischen Schock. Bin da auch fast verstorben. Und man hat dann die Muskulatur am hinteren Oberschenkel großzügig weggeschnitten. Ich vermute es mal. Nicht medizinisch.
Ja. Doch.
Ja?
Ja, wenn es raus
okay. Also
passt
noch mal.
Schon.
Man hat einen Großteil des hinteren Oberschenkel, der unter Oberschenkelmuskulatur resiziert da noch versucht, eine plastische Deckung drauf zu machen. Es hat nicht funktioniert, es ist über freie Granulation über ein Jahr lang zugewachsen.
Ja.
Und das war natürlich für meine Eltern eine sehr, sehr schwere Belastung. Sehr, sehr schwer. Sie sind dann angerufen worden und mein Bruder hat dann gesagt, stell das Telefon.
Da hatte man noch kein
Handy.
Kein Handy, wir hatten das
kein mobiles Festnetztelefon.
Reiner nachts an, es kann jeden Moment vorbei sein. Du musst das Telefon dir auf die Stufen stellen, damit du das hörst. Ja, und das sind so Sachen.
Na gut, das sind Erinnerungen, die kann einem keiner nehmen, ne? Die bleiben. Ne?
Nein, das war jetzt ein Ereignis.
Schiebt das manchmal zurück oder will es auch. Man sagt, wir haben geweint und gelacht, aber trotzdem war wieder so ein Punkt, wo du weißt, jetzt ist aber wieder.
Jetzt passiert wieder was.
Jetzt ist irgendwas. Dann haben wir ihn aber zu uns nach Hause geholt. Haben wir Ulrich geholt.
Nach 6 Wochen.
Ja, und mein Mann konnte das nicht ansehen. Und wir hatten einen guten Nachbar, der war in Paderborn als Oberarzt. Und der hat ihn dann manchmal alle 2 Tage geholt zum Krankenhaus, wo er gearbeitet hat, hat ihn alles verbunden und brachte uns dann wieder.
Ja. Das ist ja schon eine Sorge weniger. Ne? Das war sehr beruhigend, oder?
Das ist sehr.
Ja. Das war jetzt kein Ereignis, was unmittelbar mit der Hämophilie zu tun hatte. Reaktion kann jedem passieren. Aber die Reaktion darauf, meiner Eltern, ist ein Resultat der geballten Ereignisse, der gesammelten Ereignisse des vorherigen hämophilen Lebens.
Das zeigt jetzt auch, was jetzt gerade die Mama auch erzählt hat. Sie hat nach wie vor heute Sorge. Das heißt, es gibt Ereignisse, Ulrich, die heute widerfahren. Und sitzt die Mama mit 95 und sagt, mir geht es besser als dir, Ulrich. Das ist doch das, was ich
jetzt... Das ist das. Das ist das, weil ich dann denke... Ich kann noch aufstehen. Manchmal kann er nicht laufen. Oder wieder so das Blut schlecht. Oder das Eisen wieder schlecht. Und solche Sachen. dann geht es mir gut. Ich kann doch noch. Und er ist wesentlich jünger als sowas. Und ich kann immer laufen noch. Ich habe ja auch ein paar Mal. Aber das ist für ihn doch auch schwer. Immer denken, jetzt kann ich wieder nicht. Kann ich wieder da nicht hin. Und wieder waren sie irgendwo
eingeladen. Aber wissen Sie, was schön ist? Dass Sie trotzdem sehr herzlich miteinander lachen können. Und ich glaube, das sehen wir hier beide sehr schön, glaube ich. Ne? Wirklich sehr schön. Gut, dass es immer mit solchen Ereignissen immer wieder Momente gibt, wo Sie doch drüber lachen können. Und das zeigen Sie uns hier sehr schön.
Ja, das ist auch mal gut. Dass der Herrgott eine so eine Natur gegeben hat, dass man weinen und lachen kann, sonst lief man oft vor diese Wand.
Mhm. Das ist richtig.
Naja, es ist.
Über eine Sache wollten wir auch noch mit Ihnen sprechen, und das sind die Themen Infektion, HIV und Hepatitis. Mhm. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, fangen wir mal mit der vermeintlich harmloseren Seite an, das heißt Hepatitis B und C, die bei uns ja dann irgendwann diagnostiziert wurde, bei meinem Bruder und bei mir, ist nicht manifest geworden. Das heißt, wir haben keine Auswirkungen da gespürt. Natürlich wussten wir, dass wir infektiös sind, auch in Bezug auf Hepatitis C. Da gelten ja im Grunde genommen oder galten dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie bei HIV, aber es ist nicht klinisch manifest geworden. Mein Bruder und ich haben uns damals eben dieser Immunisierung unterzogen und danach war das Thema erledigt, im Gegensatz zu HIV. HIV war dann natürlich ein erheblicher Einschnitt, also auch wieder sowohl für meine Eltern als auch für uns. Sie hatten uns jetzt so weit, dass wir aus dem Haus waren, dass wir selbstständig waren, dass wir studiert haben und so weiter, dass wir Partnerschaften hatten, selbstständig außerhalb des Hauses auch leben konnten. Es gab meinen Eltern auch die Möglichkeit, auch für sich mal da zu sein, auch mal in Urlaub zu fahren. Mutter, du bist mit Vater dann öfter mal nach Rifia, nach Südtirol gefahren.
Sieben, acht Mal.
Ja. So, und dann kommt wirklich diese Klatsche HIV. Eigentlich wirklich eine perverse Geschichte, dass Medikament, das uns eben dieses freie, selbstbestimmte Leben ermöglicht hat, hätte uns fast getötet. Man kann es einfach so sagen. Und die Zahlen sprechen ja für sich. Ich habe mal mit Professor Oldenburg darüber gesprochen. Ich kenne die Zahlen selber nicht. Und er berichtete mir, dass es circa ein Drittel von uns nur geschafft haben. Ja. Das heißt, von uns schweren Hämophilien, die so hochfrequent gespritzt haben. Das heißt, da haben wir im Grunde genommen auch Glück gehabt, im Nachhinein betrachtet. Nur erstmal diese Diagnose zu bekommen, war ein absoluter Hammerschlag, also auch für meine Eltern. Mein Bruder wollte es ihnen erst gar nicht erzählen und nach einer Zeit lang haben wir dann auch beschlossen, das doch zu tun. Dann mein Bruder und ich waren da noch mitten im Zahnmedizinstudium. Ich bin irgendwann umgeschwenkt zur Zahnmedizin. Mhm. Und wir waren kurz vorm Examen, ich glaube 2-3 Semester vom Staatsexamen. Und in der Zahnmedizin ist es eben so, dass man, um die Scheine zu bekommen, auch Patienten behandelt. Und mein Bruder und ich haben dann beratschlagt, wir hätten auch einfach so weitermachen können und dann gut, nach uns die Sintflut, aber wir wussten ja damals selber noch nicht, was sind die Auswirkungen, was sind die Konsequenzen, wie sind genau die Infektionswege. Man tappte damals so ungefähr Mitte der 80er Jahre noch ziemlich im Dunkeln. Und wir haben dann beschlossen, dass wir uns gegenüber der Klinikleitung dann outen und sagen, okay, so und so ist das. Und dann setzte sich natürlich ein Prozess in Gang, inwiefern wir denn überhaupt noch weiterhin studieren konnten, unser Studium fertigstellen konnten. Denn nicht nur zur Erlangung der Scheine war es notwendig, Patienten zu behandeln, sondern auch um das Staatsexamen zu absolvieren. Und das hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert, hat auch bundesweite Kreise seinerzeit gezogen, bis dann endlich eine Entscheidung gefallen ist, dass wir unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen mit einem eingeschränkten Programm Patienten behandelt, aber nur aus unserem Bekannten- und Verwandtenkreis, die sich dann ausdrücklich einverstanden erklären, sich von uns behandeln zu lassen. Und somit konnten wir dann auch Staatsexamen machen.
Musst du dir vorstellen, Björn, was das, dieser Satz lässt einen doch sehr nachdenken. Das Medikament, was sich vor lebensbedrohlichen Blutungen schützen soll, kann dein Todesurteil sein. Das ist erstmal ein Satz, den man schlucken muss.
Ja, ja, den wir auch damals schlucken mussten. Ja. Das war. Ich habe Gott sei Dank ein etwas sonnigeres Gemüt gehabt als mein Bruder. Also ich war immer etwas optimistischer, positiver gestimmt. Ich war immer der Meinung, mich erwischt es nicht. Und wenn es mich erwischen sollte, dann ist es eben so. Und ich habe dann mein Leben erstmal gelebt, wie es eben so ging. Ich habe danach alles Mögliche an Jobs gemacht, um die Zeit zu überbrücken, habe ordentliches Geld auch verdient in der Zeit, aber war sogar zwischendurch mal dran zu sagen, okay, ich bleibe dabei, aber habe dann gesagt, nee, ich habe jetzt nicht die ganzen Semester absolviert, um dann das und das zu machen. Und ja, danach konnten wir dann eben Staatsexamen machen, aber dann stellte sich die Frage, inwieweit konnten wir den Beruf denn überhaupt ausüben. Dr. Brackmann hatte seinerzeit die Idee mit mir auch besprochen, mich bei der Behandlung von Hämophiliepatienten einzusetzen, die seinerzeit in den Praxen auf erhebliche Widerstände gestoßen sind. Man war ja als HIV-Patient sehr stark stigmatisiert. Also da waren ja sogar solche abenteuerlichen Sachen, wir können nicht aus derselben Tasse trinken und so weiter und so fort. Also es war auch teilweise eine gesellschaftliche Stigmatisierung. So, und es wäre eigentlich eine prächtige Idee gewesen, das dann zu machen. Das Hämophiliezentrum Bonn hatte damals schon eine hohe Zahl an Hämophiliepatienten und die dann für die dann eine Anlaufstelle zu schaffen, die dann zahnmedizinisch behandeln zu lassen, wäre hervorragend gewesen. Dazu hätte ich aber erstmal in der Zahnklinik meine Assistenzzeit absolvieren müssen und danach hätte Dr. Brackmann da im Institut für mich eine Behandlungseinheit sogar installiert, also es war jedenfalls in der Überlegung, um dann da entsprechend die Patienten zu behandeln. Das ist dann am Widerstand eines Mitglieds des Direktoriums der Zahnklinik gescheitert, der dann sagte, naja gut, wenn der Herr Grote dieses Patienten gut behandelt, dann geraten wir in den Ruf AIDS-Klinik zu sein. Und die und das spricht sich rum und die studentische Ausbildung ist nicht mehr gewährleistet. Man muss dazu sagen, dass die Zahnkliniken darauf angewiesen sind, auf Patienten aus der allgemeinen Bevölkerung, die sich ausdrücklich einverstanden erklären, von Studenten sich behandeln, unter Aufsicht sich behandeln. Und dann kam ein ganz glücklicher Umstand. Ich habe zufällig einen Aushang gesehen, dass eine Berufsschule einen Lehrer für Zahnarzthelferin suchte. Erstmal nur stundenweise und da bin ich eingestiegen und das entwickelte sich nachher zu einer Vollzeitstelle. Und das habe ich auch mit sehr viel Vergnügen und sehr viel Spaß und auch mit großem Erfolg, messbaren Erfolg, sichtbar an den Prüfungsergebnissen der Absolventinnen gesehen. Bis dann die HIV-Infektion einigermaßen zugeschlagen hat. Ich habe dann opportunistische Infektionen bekommen, zum Beispiel mal zwischendurch einen generalisierten Herpes, der mich dann wochenlang, Monate außer Gefecht gesetzt hat, was dann wieder meinen damaligen Chef oder mich bei meinem damaligen Chef hat vollkommen in Ungnade fallen lassen. Und dann ging es richtig los mit Mobben und so weiter. Was er übrigens nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen älteren oder behinderten Kollegen auch teilweise gemacht hat. Der Gipfel der Geschichte war dann, ich habe im Unterricht HIV selbstverständlich zum Thema gemacht, war auch Prüfungsgegenstand und nach dem Motto, was geht besser als ein persönliches Beispiel meine eigene Geschichte auch eingebracht, weil ich nie meine HIV-Infektion versteckt habe. Es war nicht meine Schuld. Ich hatte mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe keinen Anlass gesehen, das irgendwie unter dem Deckel zu halten. Wer damit nicht klarkam, war es auch nicht wert, mit mir weiter Kontakt zu haben. So, und er hat dann da sehr heftig reagiert und der Gipfel war, dass er mir dann gesagt hat, unter Zeugen, er würde ja auch nicht erzählen, wenn er Syphilis hätte. Ja.
Weiß man nicht, was man sagen soll.
Nee, da ist man sprachlos.
Das wusste ich auch nicht. Ich habe dann, also es ging dann so weit, dass er mich wirklich massiv gemobbt hat und ich ihr dann irgendwann wirklich von einem Tag auf den anderen die Reißleine gezogen habe und den Job quittiert habe. Es ging nicht mehr. Meine serologischen Werte gingen auch runter. Meine immunologischen Werte gingen auch runter. Meine Helferzellen, ja, sackten ab bis dort hinaus. Und ja, daraufhin habe ich wieder mal nach Stehaufmännchen-Manier wieder versucht, was draus zu machen und habe mein Hobby zum Beruf gemacht, bin Musiker geworden.
Das ist Hämophilie aus dem Leben.
Ja, genau.
So der letzten 7 Jahrzehnte. Wir möchten Ihnen beiden herzlich danken, dass Sie dabei waren. Wir werden das, wie du sagst, verarbeiten müssen und ich gehe fest davon aus, dass wir uns wiedersehen und vielleicht auch sogar noch eine dritte Folge aufnehmen.
Ich erlebe Sie sehr hoch, meine liebe Tilde. Ich erlebe Sie wirklich jetzt gerade sehr, in einem ganz hohen, auch wenn diese Geschichten ganz viele Tiefen haben. Trotzdem sind Sie für mich auf einem ganz, ganz hohen Podest zu setzen. Und dafür danke ich Ihnen für die ganz tolle Geschichte. Björn, ich danke dir.
Susanne, vielen Dank.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.